Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Es hat so gut begonnen, Markus, unsere kleine Sitzung mit einer überragenden Reaktion von mir, wie ich finde. Magst du paint us a picture, please?
Jens Röber in seiner stetig steigenden, ich möchte fast sagen, selbst erfüllten Begeisterung. Oder von sich selbst,
ja.
Gesteigerten, von sich selbst begeisterten Dauerfreude, hat er im Überschwang den vor ihm stehenden Almdudler in Richtung seines vor ihm liegenden Computers
gekippt,
um ihn dann allerdings in One Motion, würde man fast sagen, wieder aufzufangen, die Almdudlerflasche, und sich dafür dann feiern zu lassen, dass er vorher allerdings den Erfolg des gesamten Projekts aufs Spiel gesetzt hatte, nur für einen schnellen Schluck. Das vergisst man dabei dann ganz gerne. Aber Jens, deine Aufregung ist natürlich begründbar. Morgen geht's ja los, wie du weißt.
Ja, natürlich.
Bist du schon aufgeregt?
Ja,
absolut. Hast du schon Kontakt aufgenommen zu den Thomas Wagners dieser Welt?
Noch nicht ganz. Worauf spielst du jetzt an? Ich habe nur gesehen, dass Thomas Wagner irgendwas auf YouTube plant. Sprichst du darauf an?
Natürlich nicht. Der James-Bond-Kanal startet morgen auf Sky.
Wieder?
Ja.
Das ist so stark. Das ist so stark. Ich habe nämlich
sehr... Also er startet heute, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja. Ich habe ja, also Thomas Wagner und ich haben das ja gefeiert. Und zwar mit Recht natürlich auch, als es soweit war. Und ich habe dann richtige Entzugserscheinungen gehabt, dass man nicht einfach mal so in Moonraker reinzappen kann. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Und ich werde natürlich am kommenden Donnerstag, ist der neue Bond ja dann im Kino. Ich habe schon ein paar Trailer gesehen.
Hast du schon Karten bestellt?
Ja, noch nicht, aber ich werde. Und zwar für Montag, den 4. Oktober.
Wow.
Ja, weiß ich schon.
Weil natürlich Nationalfeiertag, nach dem Nationalfeiertag geht man traditionell ins Kino.
Ja, fehlt dir eigentlich, apropos Nationalfeiertag, fehlt dir die Wiesn, mein lieber Markus? Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht.
Nein, genau. Sie fehlt mir tatsächlich nicht. Aus so vielen Gründen fehlt sie mir nicht. Und entsprechend fehlt sie mir nicht. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, sie fehlt mir nicht. Aber schön, dass du es ansprichst.
Mich dünkt, sie fehlt dir nicht.
Fehlt sie dir?
Nein, aber ich finde halt, ich habe gestern so einen Instagram-Feed von jemandem gesehen, eine junge Frau, die in Heilberg-Moos wohnt, und dort hat man wohl recht verzweifelt versucht, so etwas wie Oktoberfest-Atmosphäre zu schaffen. Es waren 8 Leute dort und davon waren 5 in der Band. Also finde ich ja rührend, aber nein, es fehlt mir nicht.
Ja, ich verstehe ja natürlich, dass da vielen Menschen auch so eine gute Einnahmequelle.
Naja.
Damit meine ich jetzt nicht nur die Brauereien.
Nee, die Brauereien, die haben eh genug Kohle.
Und die Wirte und so weiter.
Die Kellnerinnen.
Kellner, ja, Kellnerinnen, ja. Schaubudenbesitzerinnen und Besitzer. Und so weiter. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich wurde jetzt rein nach meiner egoistischen eigenen Meinung gefragt. Und ich schäme mich nicht, sie hier jetzt kundzutun.
Wann gibt es die erste Hochrechnung, Markus?
Gab es die letzte Hochrechnung oder die erste Hochrechnung vor etwa 18 Stunden.
Ja.
Insofern wird es die Hörer nicht interessieren, die Hörerinnen draußen, weil die wissen jetzt natürlich schon viel mehr als wir.
Ja,
das ist ja das Verrückte an diesem Medium-Podcast. Der Hörer weiß immer mehr als wir.
Ja, ich habe Markus für kurz vor 17 Uhr Sonntag herbestellt, weil ich mir gedacht habe, um 17 Uhr gibt es schon die erste Hochrechnung, so wie ich 18 höre. 18 Uhr 1. Also die Vorzeichen sind schon mal nicht gut.
Worauf?
Auf alles, weil es hat heute auch eine Wahl in Österreich stattgefunden, in Oberösterreich. Immerhin 1 Million Menschen dürften dort zur Wahl gehen. Das ist ein Achtel der Gesamtbevölkerung in Österreich. Wusste ich gar nicht, dass so viele Menschen in Oberösterreich wohnen. Und das Ergebnis ist eher beschämend, wenn man sich die Zahlen der FPÖ ansieht.
Wohnen in Österreich nur 8 Millionen Menschen?
8,5, glaube ich, insgesamt, aber ja.
Ein Zwergerlstaat,
aber nimmt sich selbst natürlich unfucking fassbar wichtig, und nur so sind wir so groß geworden. Früher mal waren wir groß, was soll ich dir sagen? Apropos, was soll ich dir sagen, Markus? Wir sind wieder top richtig gelegen, mit jedem unserer Tipps, glaube ich.
Das stimmt.
Ja.
Es gab ein Tor zu viel bei Hoffenheim gegen Wolfsburg, das gebe ich zu.
Ja, aber du hast gesagt, ja, Paderborn ist stark. Paderborn kann alles. Nee, Hannover haben wir gesagt. Hannover wird immer stärker.
Ich wollte gerade sagen, Paderborn. Haben wir über Hannover? Ja, bei Sandhausen Wussten wir zu dem Zeitpunkt schon, dass sie den Trainer wechseln?
Ja, das hast du schon. Du hast das glaube ich, Alois Schwarz erwähnt.
Ja, habe ich.
In unserem Daily.
Das wusste ich nicht mehr wieder, wann der Redaktionsschluss genau war.
Ja.
Das macht es ja immer schwierig für uns Korrespondenten, für uns Beatwriter.
Und du hast das Spiel von Hannover gegen Sandhausen in der Konferenz für Sky kommentiert. Oder so. Gibt es die Einzelspieloption überhaupt noch?
Die gibt's. Ja. Es gibt alle Spiele in der Einzeloption. Mhm. Und es gibt die Spiele in der Konferenz. Und es ist tatsächlich schon erstaunlich, ich habe bei Sandhausen schon ein paar Mal gesehen in der Saison, was das für einen Unterschied tatsächlich ausmacht, wenn alle irgendwie den Ernst der Lage plötzlich erkennen und dann doch diesen extra Schritt machen und doch ein bisschen schneller hier und schneller da sind. Sandhausen muss das natürlich auch nicht unbedingt gewinnen, aber die früheren Spiele
hätten sie verloren.
Sie eben oftmals auch keine Chance zu gewinnen, weil eben da so dieser Zentimeter hier und der halbe Meter da fehlt. Und wenn man den läuft und wenn man Bereitschaft zeigt, ja, dann ist alles drin. Es ist alles möglich, wenn wir es wollen, Jens.
Weißt
das ist auch eine Botschaft an uns.
Wie geht's unserer Kirche? Haben wir schon es gibt sicherlich 1,5 Aspiranten. Ich werde meine Kinder einfach zwingen, beizutreten.
Wie es ja mit der Amtskirche, wie man glaube ich so sagt, auch ist.
Ja,
Kinder auch nicht gefragt, willst du oder nicht, sondern man ist halt da drin.
Machen wir natürlich schon jetzt meine Gedanken über die Eintrittszeremonie. Wird Wasser im Spiel sein? Man weiß es nicht so genau. Aber
es wird viel Feuer.
Ja,
viel Feuer gemacht.
Apropos Feuer. Was habe ich gestern gemacht? Warum, Markus, ich habe immer Augenringe, aber warum sind meine Augenringe heute besonders schwarz? Ich habe gestern bis 1.45 Uhr gebingewatcht. Ich bin zum Ende gekommen.
Hast du?
Ja.
Ich dachte wegen des Ryder Cups vielleicht oder irgendwie.
Ja, dann habe ich nebenbei angeschaut, aber ohne Ton. Und habe dann mich natürlich auf The White Lotus gestürzt. Nur 6 Folgen, das wusste ich ja dank dir. Und
ganz ehrlich, ohne zu viel zu spoilern, wie ist dein Verdict?
7/10.
Schon, oder? Also das würde ich jetzt mal nicht schlecht sehen, 7/10. Ich würde sogar
7,5. Ja, 7,5 war auch eine Idee. Es ist solide, weil man wissen möchte, wie es weitergeht, finde ich.
Und ja, aber nicht, weil man so blöd gecliffhanged wird, jedes Mal, nach jeder Folge.
Nein.
Sondern einfach, weil man wächst da auch rein in diese Serie. Man ist Teil dieses Resorts, finde ich.
Ja, ist es auf jeden Fall. Und das hat Markus ja schon gesagt, ja. Und das ist jetzt kein Spoiler-Alert, weil.
Als Eindudler auf zur Feier des Tages.
Mach das bitte.
Ja.
Übrigens, weil ich gerade Feier des Tages sehe, in Graz, nicht unmittelbar meine Heimatstadt, aber dann doch sehr in der Nähe, hat die KPÖ haushoch gewonnen. Liegt vor der ÖVP, was Wahnsinn ist im Grunde. Bitte, pardon. Also, Markus hat es ja gespoilert oder nicht gespoilert, aber hat gesagt, zu Beginn sieht man gleich einen, ich glaube, den Sarg hast du erwähnt, oder?
Es gibt einen Sarg.
So, und je länger diese Serie dauert, The White Lotus, denkt man sich dann, ja, irgendjemand muss ja in dem Sarg drinnen liegen. Sonst hätten wir uns das ja nicht zu Beginn gesehen. Es ist ja ganz offensichtlich eine Rückblende. Und wer ist da drinnen? Und wenn man die Serie dann immer weiter schaut, dann denkt, nee, der könnte sein oder die könnte sein. Und ja, da ist es jetzt passiert, dass der oder die in den Sarg kommt. Und es hat einen meiner 4 Kandidaten erwischt, Markus. Oder hattest du jemand anderen auf dem Set? Also nicht verraten, wer es ist, aber hattest du... Ich bin
ein naiver, blauäugiger Junge. Für mich kam nur eine Person über weiteste Strecken
in Frage. Oh, ja, möglicherweise. Wir sprechen dann off-air darüber. Aber für mich waren es mindestens 4 Kandidaten beziehungsweise Kandidatinnen.
Ja, grundsätzlich ist ja mal jeder dran. Fast schon.
So, und man überlegt sich natürlich, diese Serie, es ist eine Miniserie und sie geht
leider
dann...
Ich würde sie gerne so wie das Traumschiff endlos sehen.
Mit Sascha Hehn in einer führenden Rolle. Und man denkt sich dann, naja, irgendwie findet ja jede der Hauptpersonen und es sind ja doch einige Hauptpersonen. Oder würdest du sagen, war Armand, wie ich ihn als Franzose nenne, war er deine Hauptperson?
Er war auf alle Fälle schon eine
Hauptperson. Eine, aber war er die herausragende?
Sagen, so eine Handvoll. Also wenn es jetzt um herausragend geht, ja,
also er war der Erste, der in den Credits genannt wurde.
Die meiste Sendezeit. Ja.
Er war der Erste, der in den Credits genannt wurde. Murray Bartlett heißt der Schauspieler, glaube ich, Australier. Aber wie gesagt, es ist ein breites Angebot an Schauspielern und auch an Geschichten, die da erzählt werden. Und warst du, wenn man jetzt das ist ja jede Geschichte ist gewissermaßen abgeschlossen worden. Also zu jeder Person gibt's ja dann einen Abschluss. Wenn wir jetzt sagen, es gibt fünf Haupthandlungsstränge, die den Personen zugeordnet werden können, warst du mit allen zufrieden? Ich war nämlich mit mindestens einem Abschluss nicht zufrieden.
Nee, ich war mit mehreren nicht zufrieden. Ich war zum Beispiel mit dem kleinen Jungen nicht zufrieden, weil das völlig unrealistisch ist.
Ja.
Ohne zu spoilern.
Ja.
Ich war, sonst war ich größtenteils fast zufrieden. Gerade auch mit dem Ende des Honeymoon Pass war ich irgendwie auch zufrieden, weil das irgendwie hat das gepasst. Hat das ins Bild gepasst. Und
ich sag nur so viel.
Es hat vieles gepasst.
Da hat uns die Regie, aber oder mich zumindest, aber sowas auf einen falschen Pfad geführt mit der ersten Szene, die man gesehen hat, weil ich hätte dieses Ende nicht vorher gesehen.
Du hast so einen Spoiler-Drang.
Naja, aber nur ein bisschen. Ja, ist gut. Okay.
Ja. Es wird Zeit, dass wir über Sky Cinema 007 HD dann endlich wieder sprechen können in den nächsten Monaten.
Pass mal auf, unser lieber Freund Dennis Scherer.
Ja,
warum will
der Kirche beitreten.
War das erstens, ja. Er fragt auch, wann die Priesterseminare beginnen. Schreibt er mir, und warum ist Dennis Scherer ein lieber Freund? Ich glaube, Dennis Scherer unterstützt uns. Wahrscheinlich ist er derjenige, der uns am meisten ist er anyways. Aber ich weiß, er hat zumindest immer die Jahresmagazine bestellt und ich glaube, er unterstützt uns auch. Aber anyways, lieber Producer, Serienkritik ist immer willkommen. Neben White Lotus sehe ich jedoch den Klassiker Scenes from a Marriage, also Szenen einer Ehe, auf der To-Do-Liste. Wie ist die Einschätzung von Ihnen beiden? Und damit meint er dich auch.
Ich habe leider keine dazu.
Ich auch nicht, weil ich...
Wo kann ich das sehen?
Ja, Scenes from... Apropos, wo läuft das? Da schreibt er dann auch gleich was. Grandiose Neuverfilmung oder Gotteslästerung an Ingmar Bergmanns Schaffenskunst. Ganz ehrlich, ich habe noch keinen... Man liest immer über den großen Ingmar Bergmann. Ich habe noch keine Minute. Ja, vielleicht habe ich mal 10 Minuten als Kind, weil der ORF mich gezwungen hat dazu, 10 Minuten Ingmar Bergmann geschaut.
Aus Versehen.
Ja, das ist so deprimierend irgendwie, Ingmar Bergmann, oder nicht? Oder verwechsel ich den? Nein, ich glaube, ich verwechsel ihn gar nicht.
Ich habe hier von Sebastian die Nachricht bekommen, dass für ihn die beste Serie 2020 und ganz knapp vor Breaking Bad Queen's Gambit wäre. Kenne ich auch nicht. Habe ich auch noch nicht gesehen.
Die habe ich, glaube ich, auch bekommen. War das auf Twitter, diese Nachricht? Oder war
die Nachricht ging CC an dich.
Ah, deshalb. Mhm. Queen's Gambit, ja, müsste man sich gerade
anschauen. Queen's Gambit und Scenes from a Marriage. Das kenne ich gar nicht.
Ja, Scenes from a Marriage. Also Nina schaut neuerdings New Girl an.
Klingt wie eine Serie für mich.
Klingt wie eine Serie für dich.
Oder für uns generell.
Ja, es ist halt erstaunlich, wenn man diese Serie sieht. Und mein Hauptkritikpunkt an Friends, Jahrzehnte später, ist immer noch, Mann, war das eine weiße Serie. Also da war ja nur, die Serie spielt in New York und es kommt im Grunde genommen Diversität zero. Und dieses New Girl, diese Serie hat schon etwas von Friends oder ganz viel von Friends und ist aber deutlich diverser. Apropos, noch ganz kurz, Verbraucherhinweis.
Ja.
Dennis Scherer schreibt PS. RTL Nitro zeigt wohl nur ein Spiel pro Euro Spieltag im Free TV. Letzte Woche in Union Berlin mit Marco Hagemann und Steffen Freund. Die anderen Spiele, Leverkusen und Frankfurt, dann nur bei Abo von TV Now. Nächste Woche gibt es dann Celtic Glasgow versus Leverkusen am Donnerstag bei RTL for free. Und jetzt schreibt er, wäre dann nach Sky, der Zone, Eurosport und Amazon bereits das 5. Abo, erstes Ausrufezeichen. Die Ulmer Legende Janusz Gora würde hier zu treffen sagen, Skandal, 3 Ausrufezeichen.
Wobei, Eurosport ist doch kein Player mehr auf dem Fußballmarkt, oder sehe ich das falsch?
Das ist korrekt, aber das Eurosport-Abo muss man zwingend haben als Sportfreund.
Ach so,
ist wirklich so, ja, das muss man haben. Nicht so sehr, um irgendwas, um Fußball zu sehen, aber als Sportfreund musst du zwingend.
Musst du.
Zwingend, ja, gut. Also, wir werden uns Scenes from a Marriage ganz kurz googeln. Und machen jetzt, aber das möchte ich nur sagen, wenn ihr The White Lotus anschaut und wenn ihr so wie ich bin ja nicht nur Fan von Julia Görges, ich bin Fanboy von Julia Görges, aber wenn ihr dann Rachel seht und jeder, der Rachel tief in die Augen schaut und nicht sagt, dass das die junge Julia Görges ist oder die etwas jüngere, Julia ist ja selbst erst knapp über 30, der lügt einfach. Schaut euch das bitte mal unter diesem. Ja, also schaut euch das bitte unter diesem Gesichtspunkt an. Julia Görges, wie sie lebt und lebt in einer ihrer ersten Rollen nach ihrer Tenniskarriere. Ganz offenbar. Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren?
Wir blicken in die Glaskugel.
Ein bewegtes und bewegendes Wochenende an diesem Wochenende, Markus. Und du hast für am Freitagabend vor The International Audience sehr selbstkritische, also während des Spiels waren sie noch nicht selbstkritisch, aber danach waren sie sehr, sehr selbstkritisch, die Bayern. Mit Recht, Markus.
Fand ich schon irgendwie. Ich fand, das Spiel war sehr unrhythmisch und die Bayern waren dann eben nicht so passsicher, gerade dann, wie man so schön sagt, im letzten Drittel. Da haben sie zu viele Bälle verloren und wirkten da so ein bisschen schludrig. Das habe ich tatsächlich nicht gut gefunden. Und als ich das angesprochen habe nach dem Spiel, habe ich mir zuerst gedacht, oh, die anderen haben das alle nicht so gesehen. Aber meine Brille ist möglicherweise nicht so gefärbt wie andere. Aber jedenfalls, das fand ich tatsächlich. Aber unterm Strich ist es natürlich so, es gibt so ein paar Standardsprüche und die sind einfach wahr. Du kannst natürlich nur den Gegner schlagen, den, gegen den du spielst. Wenn du gewinnst, warum solltest du dich für irgendwas rechtfertigen? Und hier kommt natürlich auch noch hinzu, eine komplette Hälfte oder fast eben in Unterzahl gespielt. Das macht das ja nicht zwingend einfacher in jeglicher Form. Und deswegen kann man das natürlich abhaken. Aber es war eben noch längst nicht alles rund und gut in diesem Spiel. Aber das kann und wird gegen den nächsten Gegner vielleicht auch wieder anders aussehen, weil die Fürther fand ich jetzt auch tatsächlich nicht schlecht. Also die waren ordentlich, die Stimmung war gut eben und die Mannschaft entsprechend so ein bisschen angepeitscht und so, da was zu machen. Und das haben sie auch bis zum Ende. Und sie hätten das wahrscheinlich auch, wenn es 3-0 und 4-0 und irgendwas gefallen wäre, wären sie auch weiter ihrem Stil treu gewesen. Es ist halt so, und das haben wir ja schon mehrfach thematisiert, die Bayern sind ein Gegner, den kann in der Bundesliga eben an einem, da muss schon immer irgendwas Besonderes passieren, damit man den auch tatsächlich mal schlägt oder zumindest an den Rande irgendwie bringt. Und das war für Fürth da nicht gegeben.
Was mich halt ein kleines bisschen irritiert ist, wenn gegen Fürth so ein Tor fällt, wie das von Thomas Müller, das erste. Und es ist nicht der FC Bayern München, sondern sag mal, Bochum schießt so ein Tor gegen Fürth, wie dieses erste. Da regen sich doch alle sofort drüber auf und sagen, das ist doch abseits gewesen von demjenigen, der da vor dem Torwart herumgesprungen ist. Und war es vielleicht nicht, aber diese Ergebenheit, dann sofort zu sagen, Hände in die Höhe und zu sagen, okay, das akzeptieren wir, es ist Thomas Müller, es sind die Bayern, da hätte ich mir ein bisschen mehr, ich bin ja jemand, der gerne fordert, dass alle ruhiger werden müssen, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Aufregung gewünscht, ehrlicherweise.
So
aber
ähnlich okay. Wie beim Borussia-Duell, wie hast du das gesehen?
Ich habe vom Borussia-Duell nichts gesehen.
Und gerade auch die Diskussion danach. Und ich muss ja ehrlich sagen.
Sag's bitte.
Ja. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass Dennis Aitekin nicht auf dem Schirm hatte, dass der Hut schon gelb hatte. A. Ich glaube B, dass das tatsächlich konsequent geahndet werden muss, wenn ein Spieler abwinkt und sich über irgendwas aufregt, was offensichtlich nicht richtig ist. Da brauchen wir wirklich mehr Disziplin und da brauchen wir wirklich härtere Strafen, weil das sowas regt mich auf, wenn ein Spieler ein klares Foul macht und danach, ach was.
Oder und dann siehst du in der Zeitlupe, dass der Knöchel mit Glück noch dran ist.
Oder du siehst eben, ne, er spielt ihn ins Aus und hebt trotzdem den Arm und beschwert sich und schimpft vielleicht noch den Assistenten, dass er die Fahne in die andere Richtung zeigt und sowas. Das ist halt lächerlich und das ist jämmerlich. Aber es ist eben so, dass es jetzt so ein Spiel wieder gibt, wo das geahndet wird und in den nächsten 3, 4, 5 wieder nicht, weil andere Schiedsrichter den Mut nicht haben, auch wenn vielleicht nach so einem Topspiel ja auch oder von so einem Topspiel eine Signalwirkung ausgehen kann. Allein mir fehlt aktuell der Glaube, aber wir können es nicht ausschließen. Dass man aber danach eben immer diskutiert und sagt, Fingerspitzengefühl vom Schiri und so weiter. Man darf auch nicht immer erwarten, dass so ein Schiedsrichter derjenige und der Einzige ist, der einen kühlen Kopf bewahrt und alle anderen vor Dummheiten schützt.
Ja.
Ich finde das schon auch wichtig.
Da bin ich bei dir. Wo würdest du, und da wäre es natürlich der Rat und die Einschätzung von Alex Feuerherd wichtig, aber wo würdest du in der guten alten deutschen Schiedsrichterhierarchie Dennis Aitekin verorten? Weil er ist ja nicht mehr, er ist ja nicht ganz, ganz, ganz das erste, wie sagt man so schön, das erste First Tier.
Das erste Glied?
Ja, das First Tier, finde ich, weil das ist natürlich schon noch der Bruch. Bis letztes Jahr war es Manuel Gräfe und ich finde, Dennis Aitekin ist schon so lange dabei. Und ja, damals, als Barcelona mit 6-0 zu Hause gegen Paris Saint-Germain gewonnen hat, sehr zur Freude meines Sohnes, und das ist noch eine wahnwitzige Untertreibung, da könnte man sagen, ein, zwei Szenen hat er ein bisschen pro Barcelona gesehen, was bei uns sehr gut angekommen ist. Aber ich finde, er könnte prominenter sein.
Ja, das stimmt, weil er wird auch nicht mehr lange schießen. Ich glaube, in demnächst, ein, zwei Jahren oder sowas, wird die Altersgrenze erreicht sein. Und dann werden wir wahrscheinlich nicht sagen, dass er der beste deutsche Schiedsrichter so ist.
Weil werden wir das über Dr. Felix Brüch sagen?
Nein. Ich glaube nicht, auch wenn er hier in der Gegend wohnt.
Nein.
Ja, ja, sicher.
Also ich wusste, dass er in München wohnt, aber hier in der Gegend.
Er wurde schon häufiger mal beim Joggen versucht abzugrätschen, aber man hat ihn nicht erwischt.
Das ist wahr. Und ich dachte, dass er vielleicht hier und da seine Schiedsrichterbeobachtungen beim glorreichen SV Nordmünchen genau macht.
Bestimmt.
Die leider noch ein paar Wochen auf meinen Sohn verzichten müssen. Hatte sich vor wenigen, also vor 4 Wochen ungefähr, ist ihm beim Training jemand hinten reingestiegen. Sehr, sehr blauer Knöchel. Und er hat es jetzt am Donnerstag wieder versucht und mit dem Ergebnis, dass er jetzt der Knöchel wieder blau geworden ist, weil ihm nochmal jemand hinten drauf gestiegen ist. Und vielleicht geht so eine große, vielversprechende Karriere.
Mir scheint dein Sohn dann nicht schnell genug zu sein.
Er ist also, wenn ihn etwas auszeichnet, dann seine Spielübersicht und seine Schnelligkeit, aber er ist halt leider nur halb so schwer wie der Rest der Partie, die da herum turnt. Was war sonst noch los, Markus, bei dir? Premier League Spitzenspiele am Samstag.
Diverse Spitzenspiele.
13.
Mit der ersten Niederlage für United.
Zu Hause gegen Aston Villa, ja. Erste Niederlage für Chelsea.
Die erste Niederlage für Chelsea, das wollte ich sagen. Die erste Niederlage für
Chelsea. Hat zwei schon verloren, ja.
Genau. Das war sicherlich bemerkenswert. Ich muss gerade überlegen, welches Spiel hatte ich denn schon wieder?
Und Liverpool völlig, gegen Brentford, das war natürlich.
Ich hatte völlig enttäuschendes Norwich mal wieder.
Ah, stimmt, der Canaries.
Bei dem man einfach sagen muss, ja, die sind wie Kanarienvögel zu leicht für diese Liga. Also in jeglicher Hinsicht, da gibt's keine Durchschlagskraft, da kann ihnen der Gegner anbieten, was sie wollen. Ich sehe das ganz undeutlich, dass die vielleicht, gut, irgendein Spiel werden sie vielleicht mal gewinnen, aber mehr als Unfall heraus. Und dann Brentford mit einem, ich weiß gar nicht, ob es verdient war am Ende, aber ein Unentschieden, das
mitreißend war es auf jeden Fall.
Herrn Klopp am Ende sehr aufgeregt hat, glaube ich, in manchen Phasen. Ich konnte es leider nur sehen, weil ich mich da um das deutsche Topspiel kümmern durfte.
Ja, bitte, wohl dem, der das darf. Ich habe, und bevor wir zum Mitarbeiter, ich habe in dieser Woche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die du nie
stark mal
haben wirst. Wir wollen jetzt, also wirklich, ich dachte vielleicht eine kleine Wahlanalyse, aber das sparen wir uns dann, wenn sich die Wogen geglättet haben, vielleicht für nächste Woche auf. Der Enkermann, nächste Woche wieder busy für dich, oder?
Nächste Woche wird wieder busy, weil Champions League und Europa League und Europa Conference League.
Wahnsinn.
Und dann in der Woche, im Wochenende drauf,
sieben
Freitagszusammenfassung vom Bundesligaspiel und dann ein volles Wochenende. Also es ist ja verrückt.
Kannst du uns jetzt schon verraten, was das Freitag-Bundesliga-Spiel sein wird?
Ich glaube, es ist Fürth gegen Köln.
Ah.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ich glaube, es ist Köln gegen Hoffenheim dann 2 Wochen oder 3 Wochen danach. Ja, das ist mein Tipp.
Es müsste Köln gegen Fürth sein, weil ich habe heute gelesen,
oder gerne Köln gegen Fürth.
Dass zusätzliche 8.000 Menschen zugelassen sind in das Kölner Stadion. Und die Kölner spielen ja begeisternden Fußball mittlerweile. Und dieses 1:1, ich glaube, wir hatten echt 1:1 getippt, oder?
Bestimmt.
Frankfurt gegen Köln, glaube ich auch.
Ganz sicher.
Ich habe ein Buch gelesen ich habe es recht schnell fertig gelesen, vom Autor von Fever Pitch. Der wer ist? Nick Hornby, selbstverständlich.
Nick Hornby natürlich,
ja. Und das Buch heißt, ich muss nochmal nachschauen, weil ich hab das so schnell durchgelesen, dass ich gar nicht auf den Titel geschaut habe. Aber ich meine, das Buch heißt Just Like You. Genau. Nick Hornby, Just Like You. Und das Buch ist kein Spoiler-Alert, aber das Buch spielt im Jahr 2016 und hat dann einen kleinen Epilog, ist das, was dahinter kommt. Ja, genau. Der Prolog ist davor, der Epilog danach. Aber einen kleinen Epilog 2019. Aber 2016 und die ganze Geschichte geht los, ich glaube, einen Monat vor diesem Referendum, dem Brexit-Referendum in Großbritannien. Und es ist dieses, was da beschrieben wird, diese Stimmung, die habe ich jetzt auch in diesem Wahlkampf so ein bisschen erlebt. Ja? Da werden ganz, ganz viele Dinge nicht richtig erzählt, aber es scheint niemanden zu interessieren, weil ohnehin es eine Lagerbildung gegeben haben wird sein müssen. Und in 40 Minuten von jetzt angerechnet werden wir das auch wissen, aber ganz, ganz schwierig die Situation. Und dieser Epilog dann 2019, da hat es ja noch keine Auswirkungen vom Brexit gegeben, weil 2019 der Brexit noch nicht beschlossen war. Und ich habe heute erst gelesen, Markus, ich habe heute erst gelesen, eine aktuelle Auswirkung des Brexit. Hast du die vielleicht auch gelesen?
Was meinst du, dass die Lkw-Fahrer fehlen? Ja, das ist ja Wahnsinn, was da in England abgeht. Schlangen vor den Tankstellen, weil es nicht mehr genug Sprit gibt, weil sie nicht genug LKW-Fahrer für die Gefahrguttransporte haben. Generell leeren sich die Regale, weil sie nicht genug Kurierfahrer und LKW-Fahrer haben. Und jetzt kommen sie drauf, ah ja, so bis Ende des Jahres wollen sie ein paar Visa vorübergehend ausstellen, dafür auch in der Geflügelindustrie, damit eben der Truthahn für Weihnachten gesichert ist und so. Das ist so jämmerlich und lächerlich. Und ich hoffe nur, dass alle die irgendwie damit liebäugeln und sagen, wir sollen aus der EU austreten, dass sie sich das auch genauer angucken. Ja. Also das ist haarsträubend, wie man sich so einem Clown ausliefern kann. Und das ist natürlich ganz haarsträubend, wie sich Großbritannien da in Volksbeteiligung, Volksreferenden dafür aussprechen konnte. Ein großes Argument gegen die direkte Demokratie einmal mehr. Weil es die Populisten einfach
Man darf es aber nicht vergessen, wer damals dieses Referendum ausgerufen hat. Das war David Cameron.
Ja.
Und natürlich jetzt Boris Johnson hat das Ganze übernommen. Aber auch in diesem Buch, in diesem Just Like You, da versteht man dann vielleicht schon die Leute. Und dieser Nigel Farage oder Farage, wie auch immer, und da schreibt dem Nick Hornby, everybody hates him. Ich habe es auf Englisch gelesen. Aber es ist sehr, sehr leicht zu lesen auf Englisch. Also da muss man jetzt hier wirklich kein Diplom haben. Aber ja, der verspricht einfach mal, wie viel waren es, 350 Millionen Pfund pro Woche für das NHS, für das National Health, das S steht glaube ich für System, und das glauben ihm die Leute auch noch, wenn sie nicht in der EU sind, woher soll die Kohle kommen? Also diese Dummheiten, und ich habe einige Dummheiten davon auch in diesem Wahlkampf gesehen, aber bitte, ihr werdet es dann wissen.
Ich habe sie auch übernommen.
Ja.
Diese Dummheiten, das ist mir auch ganz wichtig.
Und in unserer Kirche, also Kirche kommst du ohne diese Dummheiten gar nicht rein.
Das ist wohl richtig. Nein, aber bei Boris Johnson, es ist ja schon so, dass unter seine Ägide, berichtige mich, wichtige Teile der Austrittsverhandlungen.
Ja.
Also das ist ja dann schon auch nochmal ein Punkt.
Ja, Theresa May war ja davor am Start. Auch jemand, der hauptsächlich durch ihr Charisma überzeugt hat. Aber das ist natürlich wieder falsch von mir jetzt gedacht, weil du musst ja durch die harte Arbeit und durch die guten Ideen, die du hast, überzeugen. Pause und dann unsere Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Magst du loslegen oder brauchst du noch ein, zwei Minuten? Ich bin heiß, was den Mitarbeiter, die Mitarbeiter...
Ein, zwei Stunden könnte ich noch brauchen.
Ja. Also, meine Mitarbeiterinnen der Woche sind die weibliche Jugend B des Münchner Sportclubs Abteilung Hockey.
Stark.
Denn die haben an diesem Wochenende zum wiederholten Male, möchte ich sagen, den bayerischen Meistertitel geholt. Und meine Tochter war da Teil davon. Am Samstag ein sehr überzeugender 4:0-Sieg gegen den NHTC, gegen den Nürnberger Hockey- und Tennisclub. Und jetzt am Sonntag ein Nailbiter, wie wir am Hockeyplatz sagen, gegen den ASV. A steht hier, also in der Steiermark, wo ich herkomme, der ASK ist der Arbeitersportclub, aber wir sind ja in München.
Hier Athletik.
Fast, nee, noch ein Stückchen höher.
Athletizismus?
Es ist der Akademikersport.
Oh,
der Akademikersport.
Ich hätte es als nächstes als Analphabetenclub
getippt,
aber da war ich in der richtigen Richtung unterwegs.
Also der Akademikersportverein, eigentlich sowas wie unsere Angstgegner, obwohl der MSC da gut abgeschnitten hat, aber gegen den ASV spielen wir nie gerne. Ein einseitiges Spiel, wie es vor dem Herrn steht, und dann ASV ein Konter in der ersten Halbzeit, sehr, sehr schön abgeschlossen, muss man sagen, 1:0 Halbzeitführung. Wir bekommen einen 7-Meter. Erstens mal, also wenn man das sieht, dieses relativ große Hockeyfeld, und dann hast du 7 Meter und du denkst, das sind wirklich 7 Meter, schaut mir aus wie 3,5 Meter. Unsere sicherste Schützin, 7 Meter übrigens sehr, sehr selten im Hockey, die gestern einen 7er reingenagelt hat, also am Samstag gegen Nürnberg, rutscht ein kleines, bisschen John Terry, wer sich erinnern kann. Bisschen John Terry, wie damals, und der Ball kullert an den Schutz der Torfrau, nix gut. Dann schießen wir endlich den Ausgleich, hochverdient, und ich glaube 3-4 Minuten vor Schluss schießt dann Luz, unsere Nummer 9, schießt den Siegestreffer, was großartig ist, weil Lucy 2 Jahre jünger ist als der vorgeschriebene Jahrgang. Das ist ganz, ganz groß, und deshalb meine Mitarbeiterinnen der Woche, die inklusive Trainerteam, selbstverständlich.
Natürlich.
Die WJB und Betreuerteam, Bianca, die WJB, die weibliche Jugend B des Münchner Sportclubs.
Stark. Ich springe auf den Florian Wirtz Bandwagon auf. 18 Jahre alt, 4 Tore, 4 Vorlagen in dieser Saison. Zweiter Platz für Leverkusen in der Tabelle aktuell nach dem 1-0 Erfolg über Mainz. 7 Tore, 7 Vorlagen heißt 8 Scorerpunkte, einer mehr als Robert Lewandowski. Und ja, the Bandwagon still open.
Und ich werde mit aufspringen. Und weißt du warum?
Weil du es kannst.
Ja, das A und B, die Süddeutsche Zeitung sucht ja dann auch vor solchen Spitzenspielen. Redakteure. Die Redakteure, sucht Redakteure, ja, ich stehe leider nicht zur Verfügung, aber sucht ja vor jedem Bundesligaspieltag irgendwie eine Geschichte raus, die jetzt ganz zwingend aktuell ist. Und vor diesem Bundesligaspieltag haben sie eben eine Geschichte über Florian Wirtz gemacht. Und normalerweise ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass derjenige Spieler, der ausgewählt wird, dann komplett den Bach runtergeht an diesem Wochenende. Aber nicht Florian Wirtz. Nicht Florian Wirtz, das scheint ein richtig guter zu sein. Das haben wir in der Big Show schon vor Jahren gehört von Leuten, die Leverkusen aufmerksam beobachten, also nicht von Michael Körner.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.